Wir sind im ersten Petrusbrief im dritten Kapitel stehen geblieben. Und zwar kamen wir bis zum Vers 12 und damit an das Ende des zweiten Teiles nach unserer Einteilung. Mit 3,13 beginnt ein dritter Teil dieses Briefes, der bis 4,6 geht. Ich habe diesen dritten Teil überschrieben, die Bewährung in der Gnade. Bewährung, nämlich im Leiden. Und zwar lässt sich dieser Teil wiederum in zwei Hälften unterteilen. Eine erste Hälfte sagt uns, dass wir leiden werden für Gutes tun, die Verse 13 bis 22. Der zweite Teil sagt uns, dass wir leiden werden für die Weigerung, Böses zu tun, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Wir lesen die Verse 13 bis 22 aus dem dritten Kapitel. Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiliget Christus den Herrn in euren Herzen. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Indem ihr ein gutes Gewissen habt, auf das, worin sie wider euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, welche euren guten Wandel in Christus verleumden. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf das er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. So leiden für Gutes tun, Vers 14, wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen. Vers 16, welche euren guten Wandel in Christus verleumden. Vers 17, für Gutes tun zu leiden. Das sind die Stichworte. Ja, wer wird uns Böses tun, wenn wir Nachahmer des Guten geworden sind, wenn wir Christus nachfolgen? Zeitlich Böses kann uns mancherlei befallen, aber wirklich Böses kann uns nicht werden. Wer will uns den Herrn rauben? Wer will seine Verheißungen rückgängig machen? Wer will uns aus seiner Hand rauben? So kann uns nicht Böses befallen, wenn wir dem Herrn vertrauen, dem Herrn nachfolgen, wenn auch solches Glauben und solche Nachfolge uns in dieser Welt Schwierigkeiten einbringt. Und wir haben auch keinen Grund, uns zu grämen, wenn Schwierigkeiten, Anfeindungen, unser Teil sind. Paul Gerhardt hat einmal sehr schön gedichtet, christliches Freudenlied. Warum sollte ich mich denn grämen, habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Und so soll unsere einzige Sorge die sein, wie im Vers 14 steht, dass wir, und im Vers 15, dass wir Christus in unseren Herzen heiligen. Fürchtet nicht ihre Furcht, Vers 14, fürchtet nicht ihre Furcht. Das heißt, ihr braucht nicht vor den Dingen Angst haben, die der Schrecken der Gottlosen ist. Die haben Angst davor, sie könnten irgendwie Nachteile erleiden. Sie könnten finanzielle Verluste erleiden. Sie könnten krank werden. Sie könnten um ihr Gut kommen. Sie könnten ihren guten Namen und ihr Ansehen in dieser Welt verlieren. Das sind die Dinge, die die Heiden fürchten. Fürchtet nicht ihre Furcht. Und dann sagt uns der Apostel, wen wir fürchten sollen. Heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Das heißt, sondert diesen Platz in eurem Herzen für Christus aus. Dass ihr ihn fürchtet, dass ihr eine Sorge habt, ob ihr ihm gefällt oder nicht. Das sei eure einzige Sorge. Er ist allein würdig, dass er gefürchtet werde, denn er ist Gott. Er ist Herr, er ist der Richter. Heiliget ihn in euren Herzen. Und dann Vers 16. Wir müssen natürlich bei allem darauf achten, dass wir ein gutes Gewissen haben, also dass niemand uns zu Recht verleumdet. Wenn die Heiden die Heiligen zu Recht verleumden, ist das zu ihrer Schande. Indem ihr ein gutes Gewissen habt, während euer guter Wandel in Christus verleumdet wird, hier werden wir wieder daran erinnert, was wir gestern schon sahen, dass das vor Gott gut ist, das in den Augen Gottes gut ist, das wird bei weitem nicht immer gerühmt von den Menschen dieser Welt, sondern vielfach verleumdet, als etwas Übles dargestellt. Dann der Vers 17, es ist besser, wenn der Wille Gottes es will. Ja, es geschieht nicht ohne seinen Willen. Auch wenn Christen in den Jahrhunderten seit den Tagen des Herrn und der Apostel verfolgt worden sind, bedrängt worden sind, dann ist das alles nicht geschehen ohne Gottes Willen. Und wenn der Wille Gottes es will, dann kann es nur gut sein. Sein Wille für uns ist gut, sein Wille für uns ist das Leben, sein Wille für uns ist das Heil, sein Wille für uns ist die Herrlichkeit, sein Gnadenwille für uns ist, dass wir da sind, wo er ist. Vers 18. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Zu Gott führen. Wir sind jetzt schon zu Gott gebracht und eines Tages werden wir wirklich bei ihm sein. Da sein, wo er ist. Dazu ist er in den Tod gegangen, dazu hat er gelitten, auch er hat gelitten. Wiederum das Vorbild. Er hat gelitten. Wir gehen keinen Weg, den er nicht vor uns gegangen ist. Er hat gelitten und dann hat er auch in einem Sinn und in einer Weise gelitten, in der wir nie werden leiden müssen. Er hat unter Gottes Hand gelitten, ist zur Sünde gemacht worden, ist von Gott selbst gerichtet worden. Gott wandte sich von ihm ab. Das wird uns nie geschehen. Und das hat er getan, um uns zu Gott zu führen. Er führt uns in Gottes Gegenwart. Also dahin, wo wir nie zu treten vermöchten, auch nie zu treten wagten. In Gottes Gegenwart. Wir, Sünder, Wie wollten wir so etwas wagen? Wir könnten es nicht. Aber der Sohn Gottes nimmt uns an der Hand. Nimmt uns an der Hand und als der Geliebte des Vaters führt er uns in die Gegenwart Gottes. Und weil er uns an der Hand führt, können wir kommen. Wagen wir zu kommen. Wagen wir vor Gott zu treten. Wissen wir, dass wir zu Gott gebracht worden sind. Und damit ist unser Gewissen an Gott gebunden. An Gott selbst. Wir sind in seiner Gegenwart. Was sollen wir da fürchten, was Menschen drohen mögen? Was sollen wir da fürchten, was Menschen uns antun wollen? Nein, im Gegenteil. Wir rühmen uns all dieser Dinge, weil wir merken, das gehört zu unserer Berufung. Das gehört zu dem Weg, den der Herr gegangen ist. Und wenn wir ihm gehören, folgen wir ihm und gehen diesen Weg auch. Und so ist Leiden, sind Nachstellungen für uns Bestätigungen, sie festigen uns im Glauben. Ich zitiere hier einige Sätze aus der Selbstbiografie von John Bunyan. John Bunyan war ein Täufer und als ein Täufer hat er sich der Verfügung der damaligen Zeit nicht gebeugt. Es wurde im England des 17. Jahrhunderts während vielen Jahrzehnten von der Krone ganz genau vorgeschrieben, wie und was jeder Untertan des britischen Monarchs zu glauben hatte. Er musste beten nach dem allgemeinen Gebetsbuch, nach dem Common Book of Prayer. Es durfte nur einer Gottesdienst halten und predigen, der ordiniert war, ordentlich ordiniert, denn der britische Monarch wollte auch in der Kirche Haupt sein. Ist es auch nominell? Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist der englische König, also die englische Königin. Und wer das Evangelium verkündigte, ohne ordiniert zu sein, und wer es wagte, zu beten, nicht nach diesen vorgeschriebenen Gebeten, widersetzte sich damit dem König. John Bunyan hat das Evangelium gepredigt, Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, und er wurde deswegen verhaftet, weil er das Evangelium als nicht ordinierter Geistlicher predigte. Er war 12 Jahre lang im Gefängnis. Er hätte nur versprechen müssen, dass er nicht mehr predigen werde. Er hätte sich einfach anständig verhalten müssen. Er hätte in die Kirchenbänke sitzen können und in den meisten Kirchen damaliger Zeit wurde das Evangelium gepredigt. England war protestantisch, nach reformierter Lehre. Und doch wagte er nicht, gegen sein Gewissen zu gehen, denn der Herr hatte ihm den Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Hat er all den seinen gegeben? Das ist ein Auftrag, den wir von Gott haben und nicht von Menschen. Und nicht durch Ordination haben, sondern vom Herrn selbst. Und so hat er, trotz allen Versuchen, ihn umzustimmen, man hat ihm geschmeichelt und man hat ihm gedroht, mit allen Mitteln versucht, ihn umzustimmen, und er konnte ganz einfach nicht gegen sein Gewissen handeln. Und er wusste auch nicht, wie man mit ihm verfahren werde. Er war sich seines Lebens nicht sicher. Man hätte ihn wegen Verschwörung gegen den König, wegen unerlaubter Zusammenrottungen, so hat man das bezeichnet, hätte man ihn enthaupten können. Es hat also auch im protestantischen England Märtyrer gegeben. Und er hatte, während er im Gefängnis saß, in diesen 12 Jahren sehr viel geschrieben, hat sehr viel geschrieben, also nicht nur dieses Buch Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, das ist das bekannteste, das fast alle kennen, er hat sehr viel geschrieben und ist dadurch unzähligen Menschen zum Segen gewesen. Und er schreibt aus dem Gefängnis, oder hat im Gefängnis selbstbiografische Aufzeichnungen gemacht. Das kann man nachlesen. Unter dem Titel ist es erschienen, Überströmende Gnade für den Vornehmsten der Sünder. So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Grace abounding for the chief of sinners. Er wurde, während er im Gefängnis war, verleumdet. Man hat ganz niederträchtige, erbärmliche Geschichten über ihn verbreitet. Ganz üble Verleumdungen. Schmutzigste Geschichten. Und dazu hat er sich folgendermaßen geäußert. Ich rühme mich indes dieser Verleumdungen. Da es nichts als solche sind. Törichte, knechtische Lügen, mit welchen der Satan und sein Same mich bewerfen. Würde die Welt mich nicht dergestalt behandeln, fehlte mir ein Zeichen der Heiligen und Kinder Gottes. Denn der Herr Jesus sagte, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Diese Dinge machen mir darum keinen Kummer, nein, und wären sie um ein 20-faches häufiger und größer als sie sind. Ich habe ein gutes Gewissen. Denn während sie wider mich als Übeltäter reden, werden sie zu Schanden werden, welche meinen guten Wandel in Christus verleumden. Hier zitiert er direkt den 1. Petrusbrief. Übrigens, dieser Mann, dieser John Bunyan, war so voll von der Bibel. Er hat also während dieser 12 Jahre die Bibel gelesen und gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Und wenn man die Schriften von John Bunyan liest, dann merkt man, dass er in seinem ganzen Reden, in seiner ganzen Sprache, in allen Ausdrücken, die er verwendet, so getränkt ist, voll getränkt ist vom Wort Gottes, dass man beständig in seinen Äußerungen Bibelzitaten begegnet, auch wenn sie nicht direkt als solche angeführt sind. Was soll ich denn denen sagen, die mich auf diese Weise angespien haben? Soll ich ihnen drohen? Soll ich sie rügen? Soll ich ihnen schmeicheln? Soll ich sie bitten, ihre Zungen zu zügeln? Nein. Und machten diese Dinge ihre Urheber nicht reif fürs Gericht, würde ich ihnen sogar zurufen, berichtet sie nur, denn sie mehren meine Ehre. Daher binde ich mir diese Verleumdungen wie einen Schmuck um den Hals. Denn es gehört zu meinem christlichen Bekenntnis, erniedrigt und gelästert, geschmäht und verachtet zu werden. Und da diese Dinge nichts anderes sind, wie mein Gott und mein Gewissen mir Zeugnis geben, freue ich mich der Schmähungen um Christi willen. Und Spurgeon sagte 200 Jahre später einmal, kaum ein Tag stürmt über meinen Kopf hinweg, an dem nicht die scheußlichsten Beschimpfungen, die fürchterlichsten Verleumdungen, sowohl privat als in der öffentlichen Presse, gegen mich vorgebracht werden. Alle Hebel sind in Bewegung gesetzt, Gottes Diener zum Schweigen zu bringen. Jede Lüge, die ein Mensch erfinden kann, wird gegen mich geschleudert. Wir sehen, wie diese beiden hier zitierten, wie sie genau das tun, besonders bei John Bunyan wird das deutlich. Christen sind seinem Herzen heiligt. Darauf kommt es drauf an, auf unsere Beziehung zum Herrn selbst. Wenn ihr diesen Platz im Herzen habt, der nur ihm zusteht, dann wird uns auch solches nicht irre machen, wird uns nicht verbittern, wird uns im Gegenteil noch mehr zum Herrn treiben, noch abhängiger von ihm machen, unsere Freude in Christus mehren. Und ich hoffe, dass wir das kennen, erfahren haben, dass wir unter Schmerzen und unter Tränen dem Herrn danken können für alles Schmerzliche, das uns widerfährt, weil der Trost des Herrn dann so groß ist. Tiefer, größer, als wir ihn sonst hätten erfahren können. Und dann redet Petrus ganz unvermittelt von den Tagen Noahs. Von den Tagen Noahs. Wieso? Was kann der Anlass sein? Beachten wir den Zusammenhang. Er hat eben davon gesprochen, dass die Christen leiden werden für Gutes tun. Er hat uns daran erinnert, der Herr hat gelitten, wir folgen seinen Fußstapfen. Und dann redet er von Noah und von seiner Zeit. Verse 19 und 20. Und man muss hier einfach die Zeitform im Deutschen anders wiedergeben, als es die deutschen Übersetzungen tun. Nun, ich kann euch das jetzt nicht näher begründen. Ich kann euch einfach so viel sagen, dass man im Griechischen anders als im Deutschen die relativen Zeitstufen nicht ausdrückt. Das heißt, im Griechischen wird in einem zusammengesetzten Satz wird Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit oder Nachzeitigkeit nicht zum Ausdruck gebracht. Im Deutschen macht man das sehr fast pedantisch, wie im Lateinischen auch und im Französischen und im Englischen, im Griechischen aber nicht. Und so haben hier die Übersetzer nicht ganz glücklich übersetzt. Sie haben buchstäblich die griechischen Zeitformen einfach übernommen und dabei vergessen, dass man im Griechischen das nicht ausdrücken kann, was hier eindeutig ausgedrückt sein will, nämlich Vorzeitigkeit. Also, es heißt hier von Christus, getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist. In welchem er hingegangen war, so muss man das übersetzen. Denn das war vorher geschehen, vor seiner Menschwerdung, vor Tod und Auferstehung, war er schon hingegangen. Also er ging nicht hin folgend auf Tod und Auferstehung, oder folgend auf sein Leiden und auf seinen Tod. Er war hingegangen. Wann war er hingegangen? In den Tagen Noahs. In seinem Geist war Christus hingegangen und hatte gepredigt den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind. Wann? Welche einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs geharrt hatte. Also in den Tagen Noahs war der Geist Christi hingegangen und hatte zu den Zeitgenossen Noahs geredet, gepredigt. Denn der Geist Christi wohnte auch in Noah. Noah war einer der Propheten, und dass in den Propheten der Geist Christi war, das hat Petrus ja uns schon gesagt, das ist uns gar nichts Neues. 1. Petrus 1, Vers 11. Da steht das. Forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Der Geist Christi wohnte also auch in Noah, und als Noah predigte, hat der Geist Christi gepredigt zu den Zeitgenossen Noahs. Und jetzt sehen wir, warum Petrus diese Sache hier anführt. Es geht ihm ja darum, uns Ermunterungen zu geben, uns Anweisungen zu geben, wie wir zu denken, wie wir zu urteilen haben, wenn wir leiden um der Gerechtigkeit willen. Wir werden bedrängt von gottlosen Menschen, von Lästerern, von Verleumdern, von Spöttern. Und hier wird uns anhand des Beispiels der Tage Noahs gezeigt, jene, die sich gegen Gott und gegen seine Verkündigung auflehnen und darum die Prediger der Gerechtigkeit verleumden und bedrängen, ja, wo sind die jetzt mit ihren frechen Worten? Wo sind die jetzt mit ihren verleumderischen Worten? Die sind jetzt als Geister im Gefängnis. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Ich will lieber jetzt um der Gerechtigkeit willen leiden und dafür in die ewige Herrlichkeit eingehen, als das Teil der Spötter haben, die jetzt, ja, obenauf schwimmen, die jetzt groß tun können, die jetzt die Starken sind, die jetzt ein großes und ein böses Maul haben und eine kesse Zunge, aber danach gerichtet und im Gefängnis sein werde. Und so will ich lieber hier unter Gottlosen leiden, weil ich Christus treu bin, alles auf der Seite der Gottlosen stehen, welche die Gläubigen bedrängen. Lieber jetzt leiden und eingehen in die ewige Herrlichkeit, als umgekehrt. Es haben viele ihren Glauben mit dem Leben bezahlen müssen. 100 Jahre vor Bunyan regierte während, ich glaube, 8 Jahren, nachdem England schon protestantisch geworden war, wieder eine katholische Königin. Es kam zu einer katholischen Reaktion unter Maria Tudor, Maria die Blutige. Sie hat diesen zweifelhaften Ehrennamen bekommen. Und sie versuchte, England wieder katholisch zu machen, und sie hat sofort alle, die das Evangelium predigten, alle, die als Geistliche in der Kirche, in der anglikanischen Kirche lehrten und dienten, sofort verhören lassen, und es ging fast immer um diesen entscheidenden Punkt. Ob sie bekennen, dass in der Hostie der Leib Jesu real, wirklich gegenwärtig sei und dabei jedes Mal, also in der Messe, der Leib Jesu geopfert werde. Herzstück der römisch-katholischen Lehre. Und wer das leugnete und das sagte, was in der Bibel steht, wurde für das verbrannt. Und zu diesem gehört auch John Hooper. Und dieser John Hooper wurde am 9. Februar 1555 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Als er auf den Scheiterhaufen zuschritt, ist ein Freund von ihm zu ihm gerannt, ein gewisser Anton Kingston, der ihm viel, diesem Hooper sehr viel verdankte, ja, der durch diesen Hooper sogar zum Glauben gekommen war. Und er konnte es nicht mit ansehen, wie dieser Hooper jetzt sein Leben lassen sollte, so grausam enden sollte. Und er hat ihm gesagt, schone dich doch, und sagt ihm, das Leben ist süß und der Tod ist bitter. Und darauf antwortete Hooper, ja, aber das ewige Leben ist süßer und der ewige Tod ist bitterer. Und weil er das glaubte und um seinen Glauben auch zu bekennen und zu bezeugen, ging er den Weg auf den Scheiterhaufen. Die, die damals die Macht hatten, ihn zu verurteilen, ihn hinzurichten, ihn zu verbrennen, die sind jetzt im Gefängnis. Und Hooper ist frei. Ja, wo wollen wir sein? Das will uns Petrus hier mit dieser Erinnerung an die Tage Noahs vor Augen stellen. Wir denken, Ungehorsam sei Freiheit. Die Bibel sagt uns aber, Ungehorsam gegenüber Gott ist ein Gefängnis. Wir sind dann Gefangene unserer Lust, Gefangene unserer Triebe, Gefangene unseres bösen Willens, und werden eines Tages im ewigen Kerker sein, ewig gefangen. Gehorsam gegenüber Gottes Willen, das ist Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Gottes Willen zu erkennen, Gottes Willen zu tun. Das ist wahre Freiheit. Das ist die höchste Freiheit, die es gibt. Wir denken ja, Freiheit sei, wenn wir tun und lassen können, was wir wollen. Freiheit sei, wenn man wählen könne zwischen Gut und Böse. Das ist nicht die höchste Art der Freiheit. Denn dann wäre Gott nicht frei. Kann Gott Böses tun? Nein. Gott kann nur Gutes tun, nur Gerechtes tun, nur Heiliges tun. Und doch ist Gott die allein vollkommen freie Person im Universum. So ist denn die höchste Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes, besteht darin, dass wir das tun wollen und tun können, was wir tun sollen. Das ist Freiheit. Das tun zu wollen und tun zu können, was wir tun sollen. Das ist Freiheit. Die Freiheit derer, die Jesus Christus vertrauen, die ihm gehören, ihm gehorchen, ihm nachfolgen. Und so war Hooper in Tat und Wahrheit ein freier Mann, als er auf den Scheiterhaufen zuschritt, um dort an den Pfahl gekettet zu werden. Er war frei, den Willen seines Gottes zu tun. Das war Freiheit. Und dann sehen wir in den Versen 21 und 22 einen weiteren Vergleich mit Noah und der Arche. Jene, die glaubten, die der Predigt Noahs glaubten, es waren zwar nur wenige, nur 8, die gingen in die Arche und wurden gerettet. Jene, die der Predigt der Apostel glaubten, wurden ebenso gerettet. Die gingen auch in die Arche. Und das Zeichen dafür, das Siegel ihres Glaubens, das öffentliche Bekenntnis ihres Glaubens war die Taufe. Mit der Taufe haben sie sich öffentlich auf die Seite Jesu Christi gestellt und haben sich damit öffentlich distanziert von einem Volk. Er schreibt ja zu Juden, von einem Volk, welches den Messias verworfen hatte. Und dieser ihr Glaube und dieser ihr Gehorsam, der in der Taufe ihren Ausdruck fand, hat sie gerettet. Und Peter sagt hier auch, in Klammer eingefügt, es ist nicht die Waschung mit Wasser, die sie rettete, sondern was? Das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Sie wollten gehorchen. Sie glaubten und in ihrem Glauben gehorchten sie, darum ließen sie sich taufen und dieser Glaube, dieser Gehorsam rettet. Und dann noch etwas, wenn wir Jesus Christus gehorchen, dann gehorchen wir einem Herrn, ja, der in dieser Welt verleumdet wurde, verurteilt wurde, hingerichtet wurde, ins Grab gelegt wurde, aber nicht im Grab blieb. Auferstand? Nein, vielmehr, auffuhr. Und jetzt auf dem höchsten Thron im Universum sitzt, ihm ist alles untertan. Vers 22, welcher in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes, Engel, Gewalten, Mächte, alles ist ihm unterworfen. Und auch die Menschen, die jetzt drohen und lästern, auch sie sind unter seinem Regiment und sie können nicht mehr tun, als er sie tun lässt. Und eines Tages werden auch sie seinem Willen und seiner Regierung unter seiner Herrschaft unterworfen werden. Und diesem Herrn, der alles lenkt, alles regiert, der erhöht ist, der uns zu sich erhöhen wird, ihm dürfen wir nachfolgen. Das ermuntert die Glaubenden, die für Gutes tun, für ihr gutes Bekenntnis bedrängt werden. Dann Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Leiden für die Weigerung, Böses zu tun. Wir lesen die Verse 1 bis 6. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Um die hier im Fleische noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und lästern euch, welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden möchten, dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste. Also hier das Stichwort im Vers 4. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mitlauft zu demselben Treiben. Die Weigerung, Böses zu tun, ist das. Und darum lästern sie euch. Das haben wir alle auch erlebt. Wir sind zum Glauben gekommen und dann wollten wir nicht mehr mitmachen. diese alten Spiele, die wir früher trieben. Und dann haben wir es zu spüren bekommen, mindestens durch Verachtung oder durch Spott unserer ehemaligen Freunde. Was denn jetzt mit uns los sei, ob wir uns denn für besser halten als sie und so weiter. Wir haben hier eine Reihe von Ermunterungen, wiederum eine Reihe von Ermunterungen inmitten von Leiden, im Glauben zu verharren. Zuerst wird uns etwas gesagt. Erstens, Christus hat für uns im Fleisch gelitten. Es wird also schon zum zweiten Mal innerhalb dieses Teiles, des dritten Teiles, davon gesprochen, dass Christus für uns gelitten hat. Wurde er von Menschen verworfen, haben wir mit der gleichen Behandlung zu rechnen. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Matthäus 10, 25. Und hier sagt Petrus, diese nüchterne Bereitschaft zum Leiden, sich mit dieser Gesinnung, wenn wir uns mit dieser Gesinnung ausrüsten zu leiden, dann ist das eine Waffe. Dann wird das Leiden, dann werden die Schwierigkeiten uns nicht entmutigen, sondern im Gegenteil, sie werden uns ermutigen, werden uns zur Waffe, zur Stärkung. Und so hat der Herr uns von Anfang an gesagt, was wir zu erwarten haben, wenn wir ihm nachfolgen. Gut so. Als im Sommer 1940 die deutsche Wehrmacht der Reihe nach zuerst Polen und nachher Frankreich niedergerungen hatte, besetzt hielt, Italien mit Deutschland verbündet war, Amerika sich aus dem Krieg heraushielt und als einzige europäische Macht noch Großbritannien gegen Hitler stand. In diesem Sommer wurde Winston Churchill Premierminister. Und er hielt anfangs eine berühmte Rede, mit der er eigentlich genau das tat, was hier Petrus tut. Er hat das englische Volk darauf vorbereitet, es wird nur Schwierigkeiten geben. Ich habe euch nichts zu bieten als nur Schwierigkeiten. Und er hat das zusammengefasst in diesen vier bekannten Schlagworten: Toil, Sweat, Blood and Tears. Mühsal, Schweiß, Blut und Tränen. Das war ein psychologisches Meisterstück, diese Rede. Und er hat mit dieser Rede verstanden, eine Nation, die bei ihrer ersten kriegerischen Unternehmung, beim Versuch, zusammen mit Frankreich die deutsche Wehrmacht aufzuhalten, eine furchtbare Schlappe erlitten hatte und sich irgendwie noch halbwegs mit heiler Haut gerade noch vom Festland retten konnte, Dünkirchen, ist allen ein Begriff, eine entmutigte Nation und die vor sich einen übermächtigen und siegreichen Feind sah. Und mit dieser Rede hat er es verstanden, den Widerstandswillen seiner Nation wieder zu wecken. Und er hat in dieser Rede versprochen, den Deutschen versprochen, wir werden kämpfen auf dem Meer, wir werden kämpfen auf dem Land, wir werden kämpfen auf unseren Hügeln, wir werden kämpfen in unseren Dörfern, wir werden kämpfen in unseren Städten, wir werden uns nie ergeben. Und genau das hat dann Churchill, hat das englische Volk auch getan und tatsächlich diesen Feind dann niedergerungen. Die Bereitschaft zum Leiden war das Entscheidende. Ich verspreche euch nichts Schönes, ich verspreche euch nichts Gutes, nur Schwierigkeiten. Blut, Tränen, Mühsal, Schweiß, Gefahr, ein furchtbarer Feind, und diese Bereitschaft zum Leiden war gepaart mit etwas, was uns wenig bewusst ist. Wenn man jetzt diese Geschichte des Zweiten Weltkrieges liest, dann weiß man ja, wie alles ausgegangen ist. Das wusste man im Sommer 1940 nicht. Und so schreibt er in seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges einleitend zu jenem Kapitel, wo er die Lage Englands nach Dünkirchen beschreibt, sagt er, wer in späteren Jahren diese Zeilen liest, der sollte bedenken, wie dicht und undurchdringlich der Schleier des Unbekannten ist. Sie wussten nicht, wie es herauskommt. Und doch haben sie sich gesagt, wir kämpfen. Nun, wir wissen, wie es herauskommt. Ja, der hat uns gesagt, Schwierigkeiten, Leiden, furchtbare Feinde, das ist euer Teil, aber wir werden obsiegen. Also wir haben doppelt Ansporn, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir werden siegen. Und darum wollen wir auf der Seite des Herrn auch kämpfen. Und Petrus sagt im Vers 2, wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde, um nicht mehr den Lüsten der Menschen, also nicht mehr dem eigenen Willen, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Begierden, sondern dem Willen Gottes zu leben. Schwierigkeiten, Drangsal sind ein Mittel, welches Gott verwendet, um uns zu lehren, seinen Willen zu leben. Er hat sich dieses Mittel ausgesucht, er ist der allein weise Gott. Er ist gleichzeitig der allmächtige Gott. Er weiß, welches Mittel das beste ist, weil er weise ist. Er hat die Macht, die Mittel zu verwenden, welche er verwenden will. Er ist allmächtig und er liebt uns. Wenn er also Drangsal Leiden als Mittel verwendet, dann muss es das beste Mittel sein, das es gibt, um uns dazu zu erziehen, für seinen Willen zu leben. Nicht mehr uns zu leben, nicht mehr unseren Wünschen, Vorstellungen, unserem Ehrgeiz, seinen Willen zu leben. Und so ist es auch. Der Stachel, der uns lästig scheint, Paulus sagte, dass ihm ein Stachel, mit dem Gott ihn stach, lästig war. Und dreimal flehte er darum, nimm diesen Stachel von mir, und hat ihm Gott geantwortet, meine Gnade genügt dir, ich genüge dir. Ich bin mit dir, ich bin für dich, das genügt. Und das hat Paulus begriffen und fortan nicht mehr darum gebeten, Herr, nimm das weg von mir, das ist lästig. Ich danke dir dafür, es ist gut. Und die vergangene Zeit, Vers 3, ist uns wirklich genug, den Willen der Nationen getan zu haben. Wenn wir bedenken, all die Jahre, wo wir lebten, nach unserem eigenen Willen, im Unglauben, als Gottlose, als Lästerer, Gott hätte an jedem Tag unseres Lebens das Recht gehabt, uns in die Hölle zu werfen. Er hat uns aus reiner Gnade am Leben gelassen. Während wir ihm lästerten, uns ihm widersetzten, ihn ignorierten, ihn und sein Wort nicht haben wollten, all die Jahre hat er uns in seiner Gnade am Leben gelassen. Und wir können ihm nicht genug dafür danken, dass er uns nicht verdarb während dieser Zeit. Nein, er hat uns getragen, in Geduld getragen, hat uns gerettet. Und jetzt ist es wirklich genug. Wir haben genug dem Eigenwillen, dem Bösen, der Sünde gedient. Jetzt sollen wir ihm dienen. Aus reiner Dankbarkeit. Dafür, dass er mich so lange getragen hat und mich nicht in die Hölle warf, sondern mich rettete. Darum will ich ihm jetzt leben. Ihm dienen. Auch wenn es unsere Zeitgenossen befremdet, unsere Freunde befremdet, dass wir jetzt solche eigenartigen Käuze geworden sind, die sich da versammeln und Bibel lesen und beten, an einem schönen Sommerabend, anstatt irgendwo hinzugehen, spazieren, mit der Freundin, Biergarten zu sitzen, Bibelstunde halten, Gebetsabend. Ihr vergeudet euer Leben, spinnst du denn? Ja, ich spinne gern. Befremdet sie? Ja, uns befremdet es früher auch. Und wenn sie uns bedrängen und Gläubige sind bedrängt worden, verfolgt worden, umgebracht worden, um ihres Glaubens willen, so sagt Petrus ihr erneut, Verse 5 und 6, ihr braucht euch nicht zu rechtfertigen vor den Menschen, wenn sie böse über euch reden, sie werden sich vor Gott rechtfertigen müssen. Sie werden Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Ja, dann wird jeder Mund gestopft werden. Welche Rechenschaft dem geben werden, der bereitsteht, lebendig und Tote zu richten. Und dann Vers 6. Dazu ist den Toten gute Botschaft verkündigt worden. Auf dass sie gerichtet werden möchten, den Menschen gemäß nach dem Fleisch, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geist. Nun, ihnen wurde das Evangelium verkündigt, ihnen, die jetzt tot sind. Sie hörten das Evangelium. Hätten sie geglaubt, hätten sie gelebt. Weil sie nicht glaubten, werden sie gerichtet werden. Ja, wo sind sie jetzt, die Bedränger und die Verfolger der Gläubigen, die im Laufe der Jahrhunderte das Volk Gottes bedrängt haben? Wo sind sie jetzt? Sind tot und warten auf das Gericht. Warum fürchten wir sie dann? Wir brauchen sie nicht zu fürchten. Nein, wir wollen unseren Gott fürchten. Ehrfürchtig, dankbar, ihm dienen, ihm leben, seiner Sache dienen und ihm nachfolgen. Jetzt machen wir eine Pause.